zu diesem recht kurzfristig einberufenen Abend. Ein Abend mit besonderem Charakter, ein Abend mit einem besonderen Thema, ein Abend mit einem besonderen Referenten. Josias Terschüren aus Berlin, mein enger Mitarbeiter und inzwischen guter Freund in der Arbeit der Initiative 27. Januar in Berlin. Er ist verantwortlich für die sogenannte Hauptstadtarbeit, Hauptstadtarbeit im politischen Berlin als Initiative 27. Januar. Das ist die Arbeit in der politischen Welt und mit Politikern. Und er ist gleichzeitig auch unser Mann für die Öffentlichkeitsarbeit, lässt sich auch sehr gut verbinden. Und wir werden gleich von ihm mehr dazu hören und Konkreteres dazu hören. Ich hätte gerne eine kleine Vorstellungsrunde oder einen Eindruck, wer ist hier im Raum? Und ich möchte mal Folgendes fragen. Wer von Ihnen, wer von euch war schon mal an einem First Friday hier im Charismatischen Zentrum mit dabei? Das ist doch die große Mehrheit. Schön, euch wiederzusehen. Wer ist zum ersten Mal bei einer Veranstaltung in diesem Umfeld mit dabei? Initiative 27. Januar, Christen an der Seite Israels. Darf ich kurz ein Handzeichen sehen? Möchte besonders herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Und in diesem Sinne, wir haben es ja sehr kurz angesetzt, auch von der Zeit her, 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Möchte ich den Josias jetzt gleich nach vorne bitten und ihm das Wort übergeben. Wir werden alle sehr schnell merken, dass er einiges zu sagen hat, einiges, was hörens- und bedenkenswert ist. Und wir wollen um 21 Uhr zum Abschluss kommen. Das ist auch bewusst sehr gut mit der Zeit umgehen. Und wir wollen so im Schlusspaar dieses Abends auch nochmal Raum für Rückfragen lassen. Und von daher heute, anders als wir es vom First Friday gewohnt sind, ganz schnörkellos und direkt in den inhaltlichen Teil des Abends. Josias, ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Harald, und vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ich bin ab und zu mal in München oder in der Münchner Region, weil ich auch eine Gemeinde in Maisach mit Predigtdienst ab und zu versorge. Aber freue mich sehr, heute hier zu sein und im Israel-Kontext die Möglichkeit zu haben, zu euch, zu Ihnen zu sprechen. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz nochmal vor. Mein Name ist also Josias Terschüren, ich bin 33 Jahre alt, jung, wie auch immer, Vater von 4 Kindern, wohne mit meiner Familie in Berlin oder bei Berlin. Bin auch Berliner, habe zum Theologiestudium 5 Jahre in Budapest gelebt und bin dann von Budapest aus als Quereinsteiger in die Politik nach Brüssel gegangen. Habe also mich eigentlich gerade darauf vorbereitet gehabt, noch einen Doktor in Heidelberg draufzusetzen. Und dann habe ich den Anruf bekommen von dem Hauptpastor der Gemeinde in Budapest. Sie hätten die Möglichkeit, jemanden nach Brüssel zu schicken, sich für Israel stark zu machen im Europaparlament. Ob ich das nicht machen wollen würde, sie hätten einen Partner, mit dem sie zusammenarbeiten. Mein Chef würde der frühere Tourismusminister von Israel werden. Und habe ich gesagt, okay, ich kann das machen, aber ich habe davon keine Ahnung. Ich bin komplett grün hinter den Ohren, ich habe das nicht gelernt. Aber bereit wäre ich. Und dann hat mein späterer Chef, Benny Elon, Rabbi Benny Elon, er war orthodoxer Rabbi und ehemaliger israelischer Tourismusminister, hat gesagt, dich nehme ich, wir machen das zusammen. Und dann nach einem Jahr hat er mir gesagt, du hast überlebt. Und nach einem Jahr in Brüssel bin ich dann nach Berlin zurück, um die Arbeit in Berlin rund um den Bundestag aufzubauen. Und nachdem, dann bin ich in 2015, habe ich, also ich kannte Harald schon vom Sehen, aber in 2015 habe ich mich dann proaktiv bei Christen an der Seite Israels als Bürokraft angemeldet, bin abgelehnt worden, Gott sei Dank. Und Harald hat gesagt, wir wollen dich nicht fürs Büro, wir wollen dich für die Initiative, für die politische Arbeit haben. Und seitdem sind Harald und ich so miteinander unterwegs. Ich habe für heute gedacht, wir machen vielleicht so ein bisschen ein buntes Potpourri, weil ja, das, ich würde jetzt nicht versuchen wollen, einen stringenten Vortrag zu halten. Ich glaube, es wäre für alle interessanter, wenn wir ein bisschen ein Potpourri machen von dem, wie es um die deutsch-israelischen Beziehungen bestellt steht, was momentan im politisch-gesellschaftlichen Kontext die relevanten Themen sind, die da gerade stattfinden. Ich würde auch ein paar Worte verlieren wollen zur Israel-Wahl, die ja gerade stattgefunden hat, zu versuchen, da ein bisschen einen Einblick zu geben, wie man das sortieren kann. Und würde mir erhoffen davon, dass wir ein bisschen eine klarere Sortierung davon gemeinsam hinbekommen, was momentan die relevanten Dinge sind, auch aus einer biblischen Perspektive. Wir haben es ja absichtlich so auch benannt, dass wir gesagt haben, Israel aus der Perspektive des internationalen Rechts, der Politik und der Bibel. Und ich glaube, die Bibel und die Politik hatten noch nie so viel miteinander zu tun wie heute. Und deswegen ja, merke ich, auch als Theologe, Jesus hat in seiner Endzeitrede darüber gesprochen, dass seiner Meinung nach am Ende der Zeit eine große Orientierungslosigkeit hervorkommt. Und er hat darüber gesprochen, dass die Leiter der Nationen nicht mehr oder eine große Schwierigkeit darin haben werden. Er sagt, es wird eine Ratlosigkeit bei den Heidenvölkern geben. Und ich glaube, wenn wir, ich habe gerade einen Artikel gelesen in der Welt, wo der, wie heißt er denn? André Wüstner heißt der Mann. Er ist Oberstleutnant bei der Bundeswehr und ist der Vertreter des Wehrverbandes und also die Vertretung der deutschen Soldaten, wenn man so möchte. Und er hat in Richtung der Bundesregierung gesagt, man möge ihn doch bitte aufklären, ihn und auch die parlamentarische Öffentlichkeit, darüber aufklären, was denn bitte im Nahen Osten die deutsche Strategie sei, weil man könne den Eindruck haben, es gäbe keine. Und er sagt es aus einer komplett professionellen, säkularen Betrachtung der vorliegenden Realitäten, als jemand, der also auch sieht, was im Nahen Osten tatsächlich vor sich geht. Wir haben ja deutsche Soldaten im Nahen Osten stationiert. Wir beteiligen uns am UNIFIL-Mandat, was quasi eigentlich seit dem Libanon-Krieg die Aufgabe hat, den Südlibanon waffenfrei zu halten. Und wie Sie alle wahrscheinlich wissen, ist das ein hoffnungslos verlorenes Unterfangen. Wir haben dort meiner Meinung nach eine Fregatte liegen mit ungefähr 225 Soldaten, glaube ich. Wir haben momentan einen Tornado-Geschwader in Jordanien stationiert. Wir sind, meine ich, immer noch am Ausbilden von kurdischen Kämpfern. Und von daher sind deutsche Soldaten in dem ganzen Chaos, was momentan den Nahen Osten ausmacht, direkt involviert. Und er sieht drauf aus einer Soldatenperspektive. Das heißt, er sagt, wir wissen, wir kämpfen für etwas, aber wir wissen nicht, wozu kämpfen wir? Was sollen wir denn erreichen? Wo wollen wir denn hin? Wir sind da reingeschickt worden, aber wir haben kein klares, wir haben nicht definiert, wann gehen wir da wieder raus, was muss sich verändern, wie wollen wir, dass es sich verändert. All diese Parameter sind uns unklar, liebe Politiker, die ihr unsere Mandatsherren seid, unsere Dienstherren seid. Jetzt gebt uns doch bitte eine klare Anweisung, damit wir wissen, in welche Richtung wir arbeiten sollen. Und das sagt er aus einer hochprofessionellen Haltung. Und ich glaube, er deckt sich damit, vielleicht weiß das nicht, mit der Aussage von Jesus Christus vor ein paar tausend Jahren, dass Ratlosigkeit unter den Völkern aufkommen wird, aufgrund des Tobens des Meeres, sagt Jesus, also dem, wie die Völker miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, wir sehen im Nahen Osten eine Menge davon. Und Israel ist so die Insel des Friedens im Nahen Osten. Es gab ja gerade, und da greife ich vielleicht auch, also ein bisschen, ist nicht so viel berichtet worden leider, aber im Auswärtigen Amt bricht sich gerade eine Antisemitismus-Krise Bahn. Und im Auswärtigen Amt gab es jetzt verschiedene antisemitische Skandale, unter anderem von einem deutschen Diplomaten, unserem ehemaligen Botschafter in Teheran, der gesagt hat, Israel sei mehr als ein Fremdkörper im Nahen Osten. Der Mann hat die Hisbollah für ihren bewaffneten Widerstand gegen Israel gelobt. Der Mann verteidigt das iranische Atomprogramm. Und er war vorgesehen von der Bundesregierung als der Leiter für Instex. Instex ist also ein Mechanismus, eine Institution, die Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen gegründet haben mit dem Ziel, das Atomabkommen mit dem Iran aufrechtzuerhalten und die amerikanischen Sanktionen gegen den Iran zu umgehen. Man versucht also, losgekoppelt vom Dollarsystem, auf dem die Weltwirtschaft basiert, losgekoppelt davon einen Tauschmechanismus einzuführen. Und dem sollte eben ein deutscher Diplomat vorstehen. Das war eben dieser Diplomat, der dafür vorgesehen war. Als er dann in einem Interview, dass er einem Holocaust-Leugner gegeben hat, diese Aussagen getätigt hat. Und dann hat die Bild-Zeitung das veröffentlicht und der Mann ist dann abgesägt worden. Aber das heißt, nein, Israel ist kein Fremdkörper im Nahen Osten. Israel gehört in den Nahen Osten. Israel ist dort genau richtig. Und Israel ist im Nahen Osten die einzige Demokratie und der einzige Stabilitätsanker, wenn wir so wollen. Und das verstehen sogar Politiker heutzutage sehr, sehr gut. Im Grunde genommen mag man sich überhaupt gar nicht ausmalen, was im Nahen Osten los wäre, wenn es Israel nicht gäbe. Ich publiziere alle 2 Monate einen Monitoring-Report, in dem ich versuche nachzuvollziehen, was passiert auf politischer, auf diplomatischer Ebene in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und ich versuche das so ein bisschen zu analysieren, zu kommentieren, aufzubereiten, sowohl für Politiker, aber auch für Interessierte. Also wenn Sie interessiert sind, Sie herzlich eingeladen, auf unserer Website sich in den Newsletter einzutragen. Kommt kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach alle 2 Monate. Und im letzten Newsletter habe ich kurz bevor Herr Wüstner seine Aussagen gemacht hat, genau die gleiche Aussage getätigt, dass ich gesagt habe, man merkt, der moralische Kompass der Bundesregierung bezüglich dem Nahen Osten ist komplett verloren gegangen. Und die Bundesregierung missversteht die Lage im Nahen Osten sehr grundlegend. Und das heißt, um da so ein bisschen uns vorzutasten und hinzutasten, womit Israel es heutzutage zu tun hat, welche Strapazen die deutsch-israelischen Beziehungen miteinander durchmachen, wäre es, glaube ich, angebracht, ein bisschen in die Geschichte zurückzugreifen. Und ich will mit Ihnen und mit euch gerne versuchen, mal so ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs so die wesentlichen Stationen kurz durchzugehen, wie sich die deutsch-israelischen Beziehungen wieder entwickelt haben, weil ich glaube, dass dieses historische Verständnis uns unglaublich dabei helfen kann, die heutigen Dinge besser einordnen zu können. Und ich glaube, dass es uns auch helfen wird, dabei zu verstehen, dass wir für das, was heutzutage zwischen Deutschland und Israel an Beziehungen gewachsen ist, auch ein größeres Maß an Dankbarkeit empfinden können. Weil nicht umsonst sind die deutsch-israelischen Beziehungen, so wie sie heute sind, oftmals als Wunder bezeichnet worden. Und Ich bin ja selbst jemand, der mit Kritik in konkreten politischen Feldern nicht zurückhält und die auch deutlich ausdrückt. Aber ich glaube dennoch, dass wir auch anerkennen müssen, dass unsere Politiker, glaube ich, im Durchschnitt israelfreundlicher sind als der bundesdeutsche bürgerliche Durchschnitt. Und die Politiker sagen mir auch immer wieder, wenn es um israel-palästinensische Dinge geht, ich bekomme 10-mal mehr Zuschriften zugunsten der Palästinenser, als ich sie bezüglich Israel bekomme. Und dann ist man als Politiker in einem demokratischen Staat arg herausgefordert, sich zu der deutsch-israelischen Freundschaft und Beziehung zu bekennen. Das heißt, ich will nicht die Fehler gutreden, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Perspektive richtig einnehmen, weil nur dann können wir ein ausgewogenes Bild haben und dann treten wir vielleicht an der richtigen Stelle auf die Zehen drauf und nicht an der falschen. So, jetzt möchte ich einmal kurz in die Historie mit Ihnen reingehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das relativ verständlich, dass natürlich auf jüdischer Seite und auf deutscher Seite ein Zusammenfinden erstmal hochgradig komplex und schwierig war. 1952 hat Konrad Adenauer das Luxemburger Abkommen angestrebt und unterzeichnet, innerhalb dessen Reparationszahlungen an Israel und jüdische Holocaust-Überlebende gezahlt worden sind. Und das war der erste große offizielle Meilenstein in den deutsch-israelischen Beziehungen 1952, aber der hatte eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, dass der evangelische Theologe Hermann Maas in 1950 eingeladen worden war, als erster Deutscher offiziell nach Israel zu kommen. Und er hat eine offizielle Einladung nach Israel bekommen. Er war also ein landeskirchlicher Theologe. Und er stand Kreisen nahe, war in einem Pastorennetzwerk, was der SPD nahe stand. Und interessant zu wissen, wenn man sich die heutige Lage anguckt, dann sind weder die SPD noch die EKD die größten Israel-Freunde. Aber sie haben eine ganz wichtige Rolle am Anfang der Beziehungen gespielt. Und sie waren einer der treibenden Motoren. Natürlich neben Konrad Adenauer, der hatte eine politische Größe und Umsicht in dieser ganzen Situation, die absolut notwendig war. Aber die SPD damals und die EKD haben damals ihren Beitrag dazu geleistet und das gehört anerkannt. Und im Grunde genommen müssten wir eigentlich sowohl die SPD als auch die EKD daran erinnern, ihr habt eine bessere Vergangenheit und ihr lauft dem hinterher heute, wo ihr schon mal wart. Und ihr solltet euch daran zurückerinnern, dass in eurer DNA und in eurer Wurzel es etwas gibt, was gute Früchte getragen hat. Und dieses Wunder hat auch mit euch zu tun. Und heute tut ihr diesem Baum Gewalt an, den ihr selbst mitgepflanzt habt. Und ich glaube, da tun wir gut daran, eine Stimme der Vernunft in diese Richtung zu sein. Das können wir in Richtung der Kirche sagen, aber das können wir auch in Richtung der SPD sagen. Nach diesem Besuch gab es den Vorsitzenden des Rates der EKD damals, Kurt Scharf hieß der Mann, und er hat Druck auf Ludwig Erhard ausgeübt. Ludwig Erhard hat gegen den Willen des Auswärtigen Amtes, ich muss leider sagen, das Auswärtige Amt hat sich nicht sonderlich verändert seither, hat gegen den Willen des Auswärtigen Amtes den Botschafteraustausch zwischen Deutschland und Israel eingeleitet. Das war am 12. Mai 1965, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel aufgenommen worden sind. Und wir haben in 2015 dieses 50-jährige Jubiläum gehabt. Das war ein großartiges Ereignis. Es war ein Jahr, das sehr gesegnet war mit Veranstaltungen. Es war gleichzeitig das Jahr, in dem wir 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, 50 Jahre deutsch-israelische Beziehung, also ein sehr gewichtiges und wichtiges Jahr war das Jahr 2015. Aber das hatte seinen Anfang darin, dass die EKD damals Druck ausgeübt hat auf die CDU-Regierung, doch bitte den Botschafteraustausch durchzuführen. Und das hatte der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard durchgedrückt gegen den Willen des Auswärtigen Amtes. Dann in 1966 als Reaktion darauf ist die Deutsch-Israelische Gesellschaft gegründet worden, als eine Freundschaftsgesellschaft, als Freundschaftsorganisation, die eben die Beziehungen zwischen beiden Ländern von deutscher Seite aus unterstützen sollte und auch unter der Bevölkerung darum werben sollte. Bis heute ist die DEG eine Bastion der Israel-Freundschaft in der deutschen Gesellschaft. Die DEG ist im Mainstream verankert. Die DEG hat bis heute ein Präsidium, dem fast ausschließlich Politiker angehören. Und damit sind die Parteien entsenden Politiker in das Präsidium der DEG, als mit dem Ziel, dass die DEG auch auf Parteienebene an den Bundestag angeschlossen ist. Und lassen Sie mich sagen, dass wenn die DEG nicht gewesen wäre in 2017 nach den Bundestagswahlen, dann sähe es um die deutsch-israelischen Beziehungen heute noch viel, viel schlimmer aus, als es jetzt der Fall ist. Damals war es so, dass es vor allem zwei Politiker gab, die miteinander den ersten Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU und SPD ausgehandelt haben. Das waren der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen bei der Union. Beide sind nicht gerade für ihre Israel-Freundschaft bekannt, sondern eher kritisch eingestellt gegenüber Israel. Und der erste Entwurf, den sie erarbeitet haben, war so dermaßen haaresträubend, dass der durchgestochen wurde an die Bild-Zeitung und die Bild-Zeitung den veröffentlicht hat in ganzer Länge. Ich habe damals im Monitoring-Report das Ganze sauber zusammengefasst. Sie können es in unserem Archiv nachlesen, wenn es Sie interessiert. Und es war so jenseits von Gut und Böse, wirklich vollkommen an den Realitäten vorbei. Das ist ein paar gute Dinge an sich hatte. Und zum einen haben wir gesehen, was eigentlich die Politiker ehrlich denken und ehrlich erreichen wollen, wenn sie mal vollkommen unabhängig von der öffentlichen Meinung, öffentlichem Druck und dem Einfluss von gewissen Interessengruppen ihre Politik formulieren können. Dann kam nämlich der erste Entwurf dabei raus. Und das ein tiefer Blick in die Seele dieser beiden Politiker, vor allem, nicht ausschließlich. Es gab noch andere Politiker, die auch mitgewirkt haben, aber das ist erschreckend. Zweitens war es aber gut zu sehen, dass die deutsch-israelische Gesellschaft sich damals eingesetzt hat, und zwar nachdrücklich eingesetzt hat. Und sie haben das fertiggebracht, den Koalitionsvertrag, den Abschnitt, der sich mit dem Nahen Osten und mit Israel beschäftigt, so umzubiegen, dass er, also ich will nicht sagen, es gab keinen Grund mehr für Bauchschmerzen, weil den gab es auch weiterhin noch, aber da sind schon einige Sachen deutlich entkrampft worden und viele Dinge sind einfach zum Besseren gewendet worden. Und wenn es die DEG damals nicht gegeben hätte, dann wären die Dinge noch weiter fehlgegangen, als sie so auch schon in schwierige Gewässer gekommen sind. Gut, das war 1966. Dann gab's den berühmten Kniefall von Willy Brandt. Ich denke, der war ein wichtiger Ausdruck der Buße gegenüber dem jüdischen Volk als Ganzes. Nicht nur gegenüber dem Staat Israel, sondern dem jüdischen Volk als Ganzes. Leider hat das war 1970, dann 1972, wissen Sie alle, war hier in München bei der Olympiade das Attentat, was sicherlich nochmal die Beziehung sehr unter Druck gesetzt hat. Ich weiß nicht, wie intensiv Sie sich damit auskennen, aber damals war es so, dass der Bundesgrenzschutz und die deutsche Polizei überhaupt gar nicht aufgestellt waren, dazu mit so einer Lage fertig zu werden. Die Israelis hatten eine Eliteeinheit fertig und quasi schon im Flugzeug sitzen und schon nach München geflogen und der deutschen Regierung angeboten, diese Lage zu übernehmen. Und die Deutschen haben aus Stolz auf ihrem eigenen Bundesgebiet die Olympiade nicht verteidigen zu können abgelehnt und die Konsequenzen dieser Entscheidung kennen wir alle. Aber den interessanten Teil, der danach kommt, den kennen wenige. Und das ist, dass die deutsche Bundesregierung danach die GSG 9 gegründet hat, die Eliteeinheit des Bundesgrenzschutzes. Und der damalige Chef der GSG 9, Ulrich Wegener, ist nach Israel gereist und hat sich mit dem Commander der israelischen Elitekräfte zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen eure Hilfe, wir müssen von euch lernen. Bitte lehrt uns, wie wir Antiterrorkampf führen können, weil ihr habt Erfahrung und wir nicht. Und dieser Kommandant war niemand anderes als Ehud Barak, der spätere Ministerpräsident Israels. Und bis zum heutigen Tag gibt es eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Eliteeinheiten, auf dem Gebiet der Geheimdienste zwischen Deutschland und Israel. Regelmäßig sendet das Bundesinnenministerium Leute nach Israel, die dort ausgebildet werden, die im Austausch sind und umgekehrt. In der israelischen Botschaft gibt es einen Polizeiattaché, Das heißt, die israelische Polizei hat einen Attaché in der Botschaft in Berlin sitzen, fulltime, der sich die ganze Zeit nur damit auseinandersetzt, wie die Polizei Israels mit der Polizei Deutschlands kooperieren kann, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Das ist auf dem München, als Nachklang zu 1972 München ins Leben gerufen worden. Und das heißt, es ist ein sehr schmerzhafter Punkt, aber auch einer, der gezeigt hat, dass es in Israel einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche Bereitschaft zur Vergebung und zur Versöhnung und zum Aufeinanderzugehen gibt. Und man hat nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger gesagt, wir haben es euch doch gesagt und ihr habt es vermurkst. Das hat man ihnen vielleicht auch gesagt. Aber man war immer dazu bereit, die weitere Meile zu laufen. Und das ist wertvoll. Dann kam ein weiterer Tiefpunkt leider. Die Weigerung Willy Brandts im Yom Kippur-Krieg 1973, US-amerikanische Flugzeuge in Deutschland landen zu lassen. Das wissen auch nicht so viele, aber die Israelis haben in den Anfangstagen des Yom Kippur-Kriegs extreme Verluste einstecken müssen. Die sowjetausgerüsteten Ägypter und Syrer hatten ein sehr gutes Luftabwehrsystem, was sehr viele israelische Jets vom Himmel geholt hat. Und sie hatten ein sehr gutes System gegen Panzer. Und die Israelis hatten herbe Verluste. Und im Grunde genommen sah es so aus, als würde Israel überrannt werden. Und dann hat der US-Präsident in einer beispiellosen Aktion eine Luftbrücke ins Leben gerufen. Also nicht so wie die Berliner Luftbrücke, sondern eine Luftbrücke, um militärisches Equipment nach Israel zu schicken. Tonnenweise. Und die Flugzeuge mussten aber einmal zwischenlanden, um von Amerika nach Israel zu kommen. Und die Amerikaner haben bei der Bundesregierung angefragt, ob sie in der größten Base außerhalb Amerikas, Ramstein, ob sie dort landen könnten, und die Bundesregierung hat ihnen die Erlaubnis verweigert. Und Willy Brandt hat gesagt, ihr dürft nicht mit euren Flugzeugen bei uns zwischenlanden, und hat damit die Existenz Israels aufs Spiel gesetzt, und die Flugzeuge mussten dann in Portugal zwischenlanden, um nach Israel zu kommen. Interessant ist auch, dass der Präsident damals, Nixon, dass er seine Mutter hatte ihm als Kind gesagt, wenn du einmal in die Lage kommst, dem jüdischen Volk zu helfen, dann tu's. Und er hat sich in dieser Situation daran erinnert und er hat in dieser Situation diese Entscheidung getroffen, die israelische Armee wieder aufzustocken. Jetzt springen wir ein bisschen, ein weiterer sehr wichtiger, ich glaube, Meilenstein in den deutsch-israelischen Beziehungen war die Rede von Angela Merkel vor der Knesset in 2008. Im Grunde genommen, für uns in unserer politischen Arbeit beinhaltet die Rede, die sie damals gehalten hat, alle wesentlichen Wahrheiten, alle wesentlichen moralischen Schlüsse aus dem Holocaust, alle politischen Grundsatzpositionen, die zur Zielführung der deutschen Außenpolitik gegenüber Israel und dem Nahen Osten notwendig sind. Das sind nach wie vor, Angela Merkel hat so eine gute Rede gehalten, die hätte man nicht besser schreiben können. Die Rede beinhaltet alle grundsätzlichen Grundsatzpositionen politisch, alle korrekten Schlüsse aus dem Holocaust. Wenn sie sich nur an ihr eigenes Wort gehalten hätte, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Aber sie hat damals vor der Knesset gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo Worte nicht ausreichen werden, sondern wo wir unser Einstehen für das Existenzrecht und die Sicherheit Israels, und sie hat als Beispiel den Iran erwähnt, wo wir sie umsetzen werden müssen. Und sie hat gesagt, heute kann ich hier vor Ihnen in der Knesset auf Deutsch reden und es ist leicht, schöne Worte zu machen. Aber diese Worte werden einer Prüfung unterzogen werden. Und in diesem Moment wird es darauf ankommen, was wir tun. Und leider hat sie diesen Test bis jetzt noch nicht bestanden. Leider hat sie den von sich selbst gesetzten Test bis jetzt in allen Punkten versagt gegenüber dem Iran. Ich sage nicht in allen anderen Punkten, weil die Bundesregierung, und dazu werde ich auch noch kommen, hat einige sehr gute Dinge, großartige Dinge erwirkt und erreicht. Aber gerade bezüglich des Iran ist die Politik der deutschen Bundesregierung bislang komplett falsch gepolt. Genau, wir springen ins Jahr 2018 und im Jahr 2018 zu 70 Jahre Staatsgründung Staats Israel gab es natürlich auch nochmal angemessenerweise eine Menge Aktivitäten im bilateralen Verhältnis. Der Bundestag ist zur Höchstform aufgelaufen. Es gab einige sehr erfreuliche Gesetze, die durch den Bundestag durchgekommen sind im letzten Jahr. Der Bundestag hat anlässlich von 70 Jahre Staatsgründung Israel ein Gesetz erlassen, in dem sie das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel in Gesetzesform formalisiert haben. Und auch dieses Gesetz ist sehr, sehr positiv. Wenn Sie das nachlesen wollen, das ist Bundestagsdrucksache 19/1823. Können Sie durchlesen. Dieses Gesetz liest sich wunderbar, weil es ein Ausdruck der deutschen Verbundenheit zum Staat Israel ist. Und die Parteien, die das mitgetragen haben damals, waren die Grünen, die FDP, die SPD und die Union. Und mit deren Stimmen ist dieses Gesetz durchgegangen und ist Beschlusslage des Deutschen Bundestages. Interessant vor dem Hintergrund ist, das haben Sie bestimmt alle mitbekommen, den FDP-Antrag, der ja gescheitert ist zum Abstimmungsverhalten Deutschlands in der UNO, wo die FDP dazu aufgerufen hat, wir sollen doch auch an der UNO an der Seite Israels stehen. Und das Gesetz ist ja dann abgelehnt worden. Ja, da werde ich jetzt vielleicht nicht in die Details reingehen, aber auch dazu habe ich einen Monitor-Report geschrieben. Da hat die FDP im Grunde genommen einen der Punkte der bereits bestehenden Beschlusslage aus 2018 nur im Detail nochmal erklärt. Weil schon in 2018 hat der Bundestag beschlossen, dass wir auch in den Vereinten Nationen an der Seite Israels stehen. Punkt. Das war die Aussage. Und die FDP hat nur in ihrem Antrag deutlich gemacht, wo wir das noch nicht tun und wie man das korrigieren müsste. Das war alles. Das heißt, sie hat die bestehende Beschlusslage im Grunde genommen, hat sie gesagt, okay, Bestandsaufnahme ist hier und hier und hier und hier stehen wir noch nicht an der Seite Israels. Wir müssten dieses und jenes und solches machen, um dahin zu kommen. Und jetzt möge der Bundestag das beschließen, dass das, was er vor einem Jahr beschlossen hat, immer noch gilt und dass wir das auch konkret umsetzen wollen. Und da hat die Union mit mit dem Verweis auf das Verfahren und das parlamentarische Vorgehen der FDP gesagt, die FDP hat sich quasi parlamentarisch handwerkliche Ungeschicklichkeiten geleistet, die unverzeihlich sind und deswegen werden wir das nicht annehmen. Und das ist ein bisschen schwierig, das wirft ein Schlaglicht und hat eine sehr unglückliche Position abgegeben, eine unglückliche Position Deutschlands, weil es war keineswegs so, dass die also, ja, das sieht dann so aus, das was, wenn man sich nur die Entscheidung über diese Abstimmung anschaut, könnte man das Empfinden bekommen, Deutschland steht nicht an der Seite Israels, Punkt. Und dieses Signal ist fatal. Das hätte man sich so nicht erlauben dürfen und es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, das anzugehen. Die Union hat auch in der Plenardebatte damals deutlich gemacht, die Union möchte das nochmal angehen. Aber ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einem sehr einflussreichen Unionsabgeordneten zusammengesessen und ihn konkret darauf angesprochen, was ist, werdet ihr dazu noch was machen? Und er hat mir gesagt, ja, wissen Sie, im Allgemeinen ist es doch so, wenn die Opposition was einbringt, dann wird die Regierung meistens von vornherein sagen nein, weil die Regierung es nicht selbst eingebracht hat. Und er sagt, jetzt, dass die FDP sich entschlossen hat, jetzt ausgerechnet das Israel-Thema zu nehmen, ist schade, weil das Thema leidet darunter. Aber wir werden keinen Antrag einbringen. Wir werden diese Sache nicht nochmal mit einem eigenen Antrag angehen. Wir werden versuchen, dafür zu sorgen, dass in dem Abstimmungsverhalten sich tatsächlich etwas ändert. Habe ich gesagt, wenn dem so wäre, dann wäre ich okay damit. Dann braucht es auch für mich keine weitere Abstimmung. Wenn wir an der richtigen Stelle in der UNO die richtige Abstimmung leisten, dann bin ich okay. Nur da versteckt sich die Union dann sehr gern hinter der SPD und sagt, das ist ein SPD-geführtes Ministerium, wir können nichts machen, das ist Sache der SPD und weiß ich nicht was. Man spielt dieses Schwarze-Peter-Spiel und Ja, das ist noch ein Punkt. Ich glaube, da liegt es auch an uns als Zivilgesellschaft, unsere Stimme hörbar zu machen und vor allem in Richtung der Union, die Union daran zu erinnern, was sie damals in der Plenardebatte gesagt hat und die vor allem die Außenpolitiker der Union dazu aufzufordern, dem Taten folgen zu lassen. Ich kann Ihnen die Namen gerne nennen, wenn Sie mitschreiben wollen. An folgende Außenpolitiker können Sie gerne schreiben. In der Plenardebatte war das Roderich Kiesewetter und Andreas Nick, die beide gesagt haben, die Union wird das nochmal aufnehmen. Wenn Sie also gut sind im Briefeschreiben, bitte schreiben Sie freundlich, schreiben Sie höflich, respektvoll, nicht mit dem Finger im Auge rumpopeln, aber deutlich und machen Sie deutlich, dass Sie daran interessiert sind als Bürger, dass die Union dieses fatale Signal, was die Abstimmung über den FDP-Antrag gesendet hat, dass die Union das korrigiert und dass sich an dem Abstimmungsverhalten Deutschlands in den Vereinten Nationen tatsächlich etwas ändert. Machen Sie das. Wenn Sie keinen Brief schreiben wollen, schreiben Sie eine E-Mail oder noch besser auf Twitter oder auf Facebook. Das ist nämlich öffentlich. Da tut es den Politikern weh. Ja, Sie hatten eine Frage? Die Namen nochmal. Roderich Kiesewetter. Und Andreas Nick, Dr. Andreas Nick. Nick? Andreas Nick, genau. Ansonsten weitere CSU, CDU oder Unionsaußenpolitiker, die mit der Sache befasst sind, sind Christian Schmidt, der ehemalige Landwirtschaftsminister, und Norbert Röttgen. Über den haben wir ja schon gemeinsam gesprochen. Gut. Genau, dann gab es ein Gesetz gegen den Antisemitismus, was auch in 2018 verabschiedet worden ist. Dieses Gesetz hat dazu gesorgt, dass wir einen Bundes, einen Felix Klein, was ist der? Antisemitismusbeauftragter, genau, der Antisemitismusbeauftragte des Bundes geworden ist. Also auch eine sehr positive Sache. Lassen Sie mich aber auch ein bisschen über die negativen Sachen sprechen und dann damit den Schwenk machen zum Nahen Osten, wie er jetzt gerade ist. In manchen Dingen möchte es die Bundesregierung einfach nicht wissen. Und man möchte die Realität, so wie sie ist, nicht anpacken müssen. Sondern man gibt sich damit zufrieden, schöne Illusionen zu haben. Und man hält sich die Illusionen vor, um die Realität nicht sehen zu müssen. Und wer demjenigen, der einem die Realität zeigt, man will sie ja nicht wissen. Wir haben das nun ausprobiert. Ich habe ein Positionspapier geschrieben über die UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen nur für palästinensische Flüchtlinge. Und wir haben dem Außenminister dazu geschrieben und ihn dazu aufgefordert, die deutsche Position darin nochmal zu überdenken und anzupassen, weil jetzt gerade im November, Mitte November in den Vereinten Nationen in der Generalversammlung dazu nochmal eine Abstimmung stattfinden wird. Und wir haben also auf 8 Seiten alle renommierten internationalen Experten zu Wort kommen lassen und sauber ausgearbeitet, was die strukturellen Probleme der UNRWA sind. Die Antwort der Bundesregierung war einfach nur, wir haben ihr Dossier zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung ist weiterhin der Auffassung, dass die UNRWA eine positive Rolle spielt und ausführt. Aber wir freuen uns, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben. So, das heißt, Sie sind mit keinem einzigen Satz inhaltlich eingegangen auf das, was wir Ihnen auf 8 Seiten wissenschaftlich erarbeitet unter die Nase gehalten haben. Jetzt werden wir eine öffentliche Runde drehen mit dem Thema und mit anderen Organisationen gemeinsam da nochmal im öffentlichen Bereich versuchen, der Bundesregierung zu zeigen, dass diese Position ein Überdenken benötigt. Gibt daneben natürlich das Thema der Iran-Politik. Und da wird's am deutlichsten, wie groß die Abweichung ist zwischen den Worten Angela Merkels in 2008 und der Politik in 2019. Weil Sie müssen sich das Ausmaß vergegenwärtigen, was der Iran momentan tut, um zu verstehen, wie groß die innere Hinderung in der Bundesregierung ist, etwas zu tun. Der Iran hat in jüngster Vergangenheit angefangen, Tanker zu kapern. den internationalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz flachzulegen oder zu gefährden in hohem Maße. Und damit ist deutlich geworden, dass der Schiffsverkehr, der dadurch fließen ein Fünftel des globalen Erdöls und ein Fünftel des globalen Gasverbrauchs wird durch diese Straße am Iran vorbei verschifft. Und die Iraner haben einfach ganze Tanker entführt, also staatliche Piraterie. Die Bundesregierung hat das zwar verurteilt, aber den Amerikanern, als sie gefragt haben, würdet ihr so nett sein, mit uns gemeinsam eine Mission zu machen, ein paar Marineschiffe hinzuschicken, um unsere Tanker, unsere Flotten dort vor Ort zu schützen, hat die deutsche Bundesregierung direkt eine Absage erteilt. Man fürchtet das Eskalationspotenzial. Die Geschäfte sind momentan ziemlich mau. Also der deutsch-iranische Handel ist im letzten Jahr um 50% eingebrochen. 50. Ja, weil die Amerikaner haben mit ihren Sanktionen alle europäischen Firmen gezwungen, die Entscheidung zu treffen, ob sie entweder mit den Amerikanern oder den Iranern Handel treiben wollen. Und das ist eine leichte Entscheidung. Und deswegen sind die ganzen europäischen Firmen aus dem Iran rausgegangen, die vorher unser Bundesaußenminister direkt nach dem Atomabkommensabschluss mit dem Regierungsjet persönlich hingeflogen hat. Darf man ja nicht vergessen, Sigmar Gabriel war der erste Politiker mit internationalem Rang, der eine Wirtschaftsdelegation in den Iran hineingeführt hat nach dem Atomabkommen. Das heißt, ich glaube nicht mal so sehr, dass es der Handel ist. Sicher, der Iran ist das größte wirtschaftlich unerschlossene Gebiet der Welt. Aber ich denke, da spielen andere Faktoren eine Rolle. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, selbst wenn wir den Willen hätten, von unserer Marine noch was dahin zu schicken. Unsere Marine kann gerade gar nichts dahin schicken. Aber neben dem, man hätte AVAX-Flugzeuge oder weiß ich nicht was hinschicken können, um einfach irgendein Signal zu senden. Aber das Signal gar nichts zu schicken, ist halt noch schwächer. Aber das ist ja nicht nur, dass der Iran jetzt Schiffe kapert, sondern jetzt haben Sie mitbekommen, dass jetzt in Saudi-Arabien die größte Erdölraffinerie Saudi-Arabiens beschossen worden ist mit Cruise-Missiles und mit gelenkten Drohnen. Die Houthi-Rebellen, die im Jemen vom Iran unterstützt werden, haben sich direkt verantwortlich gemeldet. Nur die Kapazitäten der Houthis reichen bei Weitem nicht aus, um so einen koordinierten Angriff durchzuführen. Dahinter stecken die Iraner. Die Amerikaner können das Gebiet einkreisen, von wo aus die Raketen gestartet worden sind, im Iran. Das heißt, der Iran schreckt nicht davor zurück, die globale Ölinfrastruktur und Energieinfrastruktur anzugreifen, was für die Bundesregierung eine sehr schlechte Entwicklung ist. Wir beziehen zwar von dort nicht direkt Gas oder Öl, aber wir hängen halt doch im globalen System mit drin und wir sind nicht bereit, diese eigenen Interessen zu verteidigen gegenüber dem Iran. Wir haben in Berlin schon iranische Terrorattacken gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich auf den Angriff auf das Attentat beim Mykonos-Restaurant erinnern, aber wir hatten das schon mal und ich denke, es gibt irgendeinen Deal mit den Iranern. Wir lassen euch hier in Ruhe, wenn ihr uns in Ruhe lasst. Das machen die Franzosen jedenfalls so. Ich schätze, die Deutschen sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Und wir haben 1050 Hezbollah-Mitglieder in Deutschland. Und wir wissen davon. Und wir treffen eine Entscheidung, eine willentliche Entscheidung, die Hezbollah in einen militärischen und in einen politischen Arm zu unterscheiden, die nicht mal die Hezbollah selbst vornimmt, sondern die Hezbollah leugnet, dass sie eine getrennte Organisation ist und sagt, wir sind eine einheitliche Organisation. Und die Bundesregierung sagt, nein, euer militärischer Arm ist eine Terrororganisation und mit dem politischen Arm arbeiten wir zusammen. Und das funktioniert leider so. Das heißt, da möchte man es nicht wissen. Es gibt verschiedene Dinge, die man nennen müsste. Aber wir wollen ja auch noch zu Fragen und Antworten kommen. Von daher lassen Sie mich vielleicht ganz kurz noch auf die Israel-Wahlen eingehen. In Israel ist die Gesellschaft sehr gespalten. In Israel gibt es in der Gesellschaft eine starke Lagerbildung, wie auch bei uns, merkt man ja bei uns auch. Aber in Israel ist das nochmal sehr viel intensiver. Das Hauptspannungsfeld momentan verläuft auf dem Gebiet des innerisraelischen Zusammenhaltes. Sie müssen wissen, es gibt in Israel eine Population, die sehr stark wächst. Das sind die Ultraorthodoxen. Die Ultraorthodoxen bekommen sehr, sehr viele Kinder. Sie schicken ihre Kinder fast ausnahmslos nur in religiöse Schulen und in Yeshivas. Das heißt, sie studieren Torah. Sie lernen selten Berufe, die quasi allgemein der Gesellschaft irgendwie das Brutto Sozialprodukt irgendwie beeinflussen würden. Sie bekommen für die Kinder aber sehr hohe also soziale Leistungen, die von der Gesellschaft getragen werden müssen. Dadurch, dass sie nun viele Leute sind, haben sie natürlich in einem demokratischen Staat auch eine hohe Möglichkeit, durch die Wahl Einfluss zu nehmen. Sie haben Parteien gegründet. Die Parteien der Ultraorthodoxen in Israel haben die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass A, die sozialen Leistungen erhöht werden und dass B, die Ausnahme der Ultraorthodoxen von der Wehrpflicht weiter bestehen bleibt, weil die Ultraorthodoxen sind nicht wie alle anderen Israelis dazu verpflichtet, am Wehrdienst teilzuhaben. Jeder männliche Israeli muss 3 Jahre Wehrdienst leisten, jeder weibliche Israeli 2 Jahre und ausgenommen sind nur die Ultraorthodoxen. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde, aber wenn meine Kinder zum Wehrdienst gehen müssten und Steuern zahlen, aus denen hohe Sozialausgaben an die Kinder solcher Leute verteilt werden, die sich nicht aktiv in die Gesellschaft einbringen, hätte ich auch was dagegen. Bis jetzt hat Benjamin Netanyahu immer mit den Ultraorthodoxen zusammen in der Regierung gesessen und er hat sie einfach mit Geld zugeschüttet, damit sie ihn Politik machen lassen. Und sie waren zufrieden und er war zufrieden. Und es hat bis jetzt gut funktioniert und ihm sehr stabil, also es war für ihn politisch sehr stabil. Warum? Weil die ultraorthodoxen Rabbis sagen ihren Leuten, wir wählen für die Partei und die Leute gehen hin und wählen für die Partei und sind durch. Und die ultraorthodoxen Parteien haben den, auf Englisch sagt man dazu, Voter Turnout, also die Wähler kommen zur Wahl in so hoher Prozentzahl, dass die anderen demokratischen Parteien total neidisch darauf sind. Weil die kriegen ihre Wähler nicht so mobilisiert wie die ultraorthodoxen. Und das heißt, Netanyahu konnte immer darauf bauen, ich habe dieses Bollwerk von ultraorthodoxen Parteien, die werden mich vorschlagen, ich werde Premierminister, ich gebe dem Geld. Sie kriegen ein paar Ministerposten, die für Sie wesentlich sind, um die Wehrpflicht Ausnahme beizubehalten und die Sozialleistungen beizubehalten. Ich schütte die mit Geld zu und ich mache Politik. So funktionierte bis jetzt das System Netanyahu. Und dagegen hat sich in der israelischen Gesellschaft ein Widerstand formiert. Und der Widerstand ist vor allem in Form von 2 Personen hervorgekommen. Der eine ist Yair Lapid, der Yesh Atid-Partei vorsteht, im Mitte-Links-Spektrum. Und der zweite in Israel ist Avigdor Lieberman, der ehemalige Verteidigungsminister. Jetzt waren ja in diesem Jahr das schon die 2. Wahl in Israel, zum 1. Mal in der Geschichte Israels, dass eine Wahl wiederholt werden musste. Und nach der ersten Wahl ist deswegen keine Regierung zustande gekommen, weil Avigdor Lieberman sich geweigert hat, mit den Ultraorthodoxen zusammen in eine Koalition hineinzugehen. Er hat also gesagt, wenn ich mit den Ultraorthodoxen zusammen in eine Koalition gehe unter Netanyahu, dann ist meine Forderung, dass wir die allgemeine Wehrpflicht für alle verbindlich einführen. Wenn ihr das nicht erfüllt, bin ich nicht mit dabei. Dann hat Netanyahu gesagt, okay, dann machen wir Neuwahlen. So. Es sind noch mehr Wähler zum Wählen gegangen. Und lassen Sie mich sagen, wo die meisten Wähler zusätzlich dazu gegangen sind. Bei den Ultraorthodoxen und bei den Arabern. Warum? Netanyahu hat einen Wahlkampf geführt, in dem er auch sehr stark schon vor der letzten Wahl gegen die Araber, man muss schon fast sagen, gehetzt hat. Und er hat zum Beispiel gesagt, vor der letzten Wahl, am Wahltag, hat er angefangen, auf einmal solche Warnmeldungen rauszuschicken und zu sagen, die Araber kommen in Scharen in die Wahllokale, um seine Wählerbasis zu mobilisieren, doch bitte wählen zu gehen. So. Und das hat bei der ersten Wahl gezündet und jetzt bei der Wahl hat er das Gleiche gesagt, nur diesmal war es wahr. Und diesmal hat niemand mehr gehört. Und die Araber haben um 10% ihren Wähler-Turnout erhöht. Und das heißt, die Mehrheitsverhältnisse in Israel sind jetzt sehr interessant, weil die Mehrheitsverhältnisse in Israel sich so darstellen, dass weder der Block Mitte-Links eine Mehrheit stellen kann, noch der Block Mitte-Rechts eine Mehrheit stellen kann. Das heißt, weder Benny Gantz noch Benjamin Netanyahu können Premierminister werden aus eigener Kraft mit einer Koalition, die bei Benny Gantz deswegen sehr interessant wäre, weil er könnte nur dann überhaupt auf 56 Stimmen kommen und dann noch Avigdor Lieberman dazu nehmen, wenn er mit den arabischen Parteien zusammen in die Regierung gehen würde. Und die arabischen Parteien sind antizionistische Parteien. Sie stehen nicht für den jüdischen Staat Israel. Sie lehnen den jüdischen Staat Israel ab. Das müsste ein jüdischer, israelischer Ministerpräsident seinem eigenen Volk erstmal erklären, wie er in so eine Koalition reingehen kann. Von daher ist der einzige Ausweg, um nochmal Neuwahlen zu verhindern, was niemand will, weil es ist total teuer und schadet allem, dem ganzen politischen Betrieb, wäre eine große Koalition zu formen. Und Netanyahu hat schon den ersten Schritt dahin gemacht. Und lassen Sie mich sagen, der Gedanke an eine große Koalition in Israel, anders als in Deutschland, erfüllt mich mit viel Hoffnung und einem guten Grundempfinden. Ich glaube, es wäre in der momentanen Situation, wo im Nahen Osten so viel Sachen los sind, wäre das der richtige Schritt, um die israelische Gesellschaft wieder zu vereinen und wieder Einheit herzustellen, um dem Friedensvorschlag der Amerikaner, was auch immer daraus jetzt noch wird, weil das Friedensteam von Präsident Trump ist gerade am Auseinanderfallen, weiß ich nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber der Sondergesandte des Weißen Hauses für die Friedensgespräche ist zurückgetreten, den nationalen Sicherheitsberater hat Trump eigenhändig rausbefördert. Das heißt, all die Leute, die daran gearbeitet haben, verlassen gerade das Schiff. Das ist im Allgemeinen nicht so ein gutes Signal. Und von daher mal schauen, was daraus wird. Aber Israel ist auf jeden Fall besser aufgestellt, wenn man breit gesamtgesellschaftlich aufgestellt ist. Es würde auf jeden Fall helfen, eine Menge von der scharfen Rhetorik rauszunehmen. Aber lassen Sie mich noch auf eine Sache eingehen, die auch aus christlicher Perspektive sehr interessant ist oder aus biblischer Perspektive sehr interessant ist, aber auch aus jüdischer Perspektive sehr interessant ist. Das ist die, dass Netanyahu versucht hat, auch vor dieser Wahl wie auch bei der letzten Wahl nochmal Asse aus dem Ärmel zu zaubern. Sein Ass bei der letzten Wahl war, dass Präsident Trump kurz vor der Wahl bekannt gegeben hat, die Vereinigten Staaten von Amerika erkennen israelische Souveränität über die Golanhöhen an. Das war ein Geschenk von Präsident Trump an seinen Freund Bibi. Jetzt vor der zweiten Wahl, hat Bibi zwei Asse gehabt. Sein eines Ass war, er ist kurz vorher nochmal zu Präsident Putin geflogen und Putin hat gesagt, ich komme nach Israel in 2020 und gute Beziehungen und wie wichtig Netanyahu ist und ohne Netanyahu könnten wir niemals so Sicherheitskoordination betreiben, wie wir das tun. Das heißt, das war sein eines Geschenk von Wladimir Putin. Netanyahu ist der einzige Politiker von globalem Weltrang, der die Russen und die Amerikaner gegenseitig warm halten kann. Es schafft sonst keiner. Und es schafft, glaube ich, auch niemand anderes als Netanyahu, das möchte ich auch dazu sagen. Und sein zweiter Ass im Ärmel, und das war interessant, war, dass an dem Tag, an dem Trump Bolton, seinen nationalen Sicherheitsberater, vor die Tür gekickt hat, an dem Tag hat Benjamin Netanyahu angekündigt, er würde unter maximaler Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika nach seiner Wiederwahl israelische Souveränität über das Jordantal ausüben und das Jordantal annektieren. Das ist also im bisherigen politischen Kontext undenkbar. So undenkbar wie eine amerikanische Botschaft in Jerusalem und die Anerkennung israelischer Souveränität über die Golanhöhen. Es ist unmöglich, es kam nämlich kein Widerspruch aus Washington. Es ist unmöglich, dass er nicht vorher von dem Weißen Haus gehört hat, ja, du kannst es sagen. Und das heißt, die Amerikaner haben gesagt, es widerspricht nicht unserem Friedensplan. Und das ist ein großer, großer Fortschritt, der sehr interessant ist, wenn man auf der Grundlage des Alten Testamentes sich anschaut, an was für Landesverheißen sowohl Juden als auch Christen glauben, dann merkt man, dass einiges von dem Land, was Gott Abraham zugesagt hat, heute zum ersten Mal in der neueren Geschichte von einem amerikanischen Präsidenten und dem Leiter der freien Welt den Israelis zugesprochen wird. Und das ist eine Sache, die wird bleiben, ganz egal, wer jetzt Premierminister wird. Und da muss man gucken. Es gibt zwei Szenarien für den Ausgang, und damit ende ich dann. Zwei Szenarien für den Ausgang in Israel, oder sagen wir drei. Das eine Szenario ist, dass es Netanyahu gelingt, die Liste von, also die Partei von Benny Gantz, Blue and White, Blau und Weiß, die ist ein zusammengesetztes Bündnis von kleineren Parteien. Und was Netanyahu und der Likud versuchen werden, ist, den hohe Ministerportfolios und viele Gelder in Aussicht zu stellen, mit dem Ziel, eine dieser Parteien aus dem Parteibündnis rauszureißen und sie dazu zu überzeugen, zum Likud überzulaufen. Und wenn ihm das gelingt, dann könnte er eine Koalition bilden. Das wird Benny Gantz und Yair Lapid natürlich mit allen Kräften zu verhindern suchen. Mal schauen, wie realistisch das ist. Aber es gibt Insider, die behaupten, es ist gar nicht so unrealistisch. Die zweite Variante wäre, dass man sich darauf einigt, wirklich eine große Koalition zu bilden. Ist nicht ganz einfach, weil man hat zwei Alpha-Tiere, die beide nicht nachgeben werden, darin Ministerpräsident zu sein. Aber es gab es in den 80ern schon mal, dass sie nach zwei Jahren gewechselt haben. Und es steht im Raum, dass also zwei Jahre Netanyahu, zwei Jahre Benny Gantz Ministerpräsident wären im Wechsel und der jeweils andere vermutlich Außenminister oder Verteidigungsminister. Mal schauen. Das steht im Raum. Allerdings hat Benny Gantz sich vor der Wahl festgelegt, in keine Koalition mit einem Ministerpräsidenten hineinzugehen, gegen den polizeiliche Untersuchungen laufen, und er hat zwar keinen Namen gesagt, aber das ist Netanyahu. Und das heißt, diese Bombe müsste man erstmal entschärfen, um ihm die Möglichkeit zu geben, gesichtswahrend in eine Koalition hineingehen zu können. Mal schauen, wie wahrscheinlich das ist, aber das wäre ehrlich gesagt mein Wunschergebnis. Und die dritte Option ist, dass sich beide überhaupt nicht einigen können und dass es zum dritten Mal Wahlen gibt. Und was dann passiert, wage ich überhaupt gar nicht zu sagen, weil ich glaube, die israelischen Wähler hätten davon ganz schön Schnauze voll. Und ich weiß auch nicht, ob Israel sich das momentan global politisch leisten kann. Weil es gibt solche Dinge, die erfordern eine funktionierende israelische Regierung. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber Israel hat nach wie vor in Syrien sehr intensive Attacken geflogen gegen den Iran und die Hisbollah. Mittlerweile auch im Libanon. Sie haben gerade durch sogenannte Suicide Drones, also Selbstmorddrohnen, mit Bomben beladene Drohnen, haben sie eine Anlage im Libanon ausgeschaltet, die einzige Anlage im gesamten Libanon war, die der Iran dort hinein exportiert hat, die in der Lage ist, Festraketentreibstoff zu bauen, der notwendig wäre, um präzise Raketen fertigen zu können im Libanon. Und die Israelis haben das also mitbekommen, wussten, wo das ist, und haben die Anlage ausgeschaltet. Und Israel hat mittlerweile, sie haben es nicht offen sich dazu bekannt, noch nicht, aber sie haben mittlerweile angefangen, auch auf dem Gebiet des Irak iranische schiitische Milizen auszuschalten und irakische Basen zu attackieren, die der Iran dazu nutzt, schiitische Milizen vorzubereiten, auszurüsten, um sie dann nach Syrien zu verschiffen. Und an dem Tag, an dem eine so eine Basis auf einmal aus dem Nichts in die Luft gejagt worden war, hat Netanyahu gesagt, der Iran soll wissen, er ist nirgendwo sicher. Er hat nicht gesagt, wir waren es, er hat nicht gesagt, ja, aber er hat gesagt, der Iran ist nirgendwo sicher. Und das war eine ziemlich deutliche Botschaft. Das heißt, Israel ist schon sehr aktiv dabei, sich zu verteidigen. Sie sprechen von einem Krieg zwischen Kriegen. Das heißt, sie wissen, es ist ein kalter Krieg, der schon auch heiß gekämpft wird, ohne offiziell Kriegserklärungen zu haben. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Der nächste Libanon-Krieg lässt sich nicht abwenden. Das ist nicht die Frage, ob ein nächster Libanon-Krieg stattfindet, sondern wann. Und das wissen Sie in Israel auch. Sie argumentieren schon seit den letzten 3 Jahren. Versuchen Sie, die Weltöffentlichkeit aufzurufen und dafür sensibel zu machen, dass wenn Sie im Libanon losschlagen, es ein Blutvergießen sein wird und muss. Das erkläre ich vielleicht auch ganz kurz noch und dann schließe ich wirklich. Im Libanon hat die Hezbollah und die libanesische Regierung sozialen Wohnungsbau im Südlibanon an der Grenze zu Israel betrieben. Und sie sagen also, wir geben gute Wohnungen zu sehr günstigen Konditionen heraus. Einzige Voraussetzung ist, ein Raum in der Wohnung muss zur Verfügung gestellt werden als Waffendepot oder Kommunikationsplattform oder. Von jedem Haus gibt es Tunnelsysteme. Das heißt, ganz Südlibanon ist ein einziges zusammenhängendes Tunnelsystem von in der Zivilbevölkerung errichteten Waffendepots und Kommunikationsplattformen und so weiter und so fort. Sie haben über 100.000 Raketen auf Israel gerichtet, mit denen sie das ganze Land zum Stillstand bringen können, also wirklich, dass die ganze Industrie, die ganze Produktion, die ganze Wirtschaft, Sie wissen, wie das ist, wenn der Gazastreifen beschossen wird, aber dann gibt's immer noch Gebiete von Israel, die davon nicht bedroht und nicht betroffen sind. Vom Libanon aus und mit dem Raketenarsenal der Hezbollah ist das gesamte Land Israel potenziell ausgeschaltet. Und Israel, gleichzeitig ist das Problem, dass die Raketenabwehrsysteme der Israelis mit so einer hohen Masse von Angriffen nicht fertig werden. Sie können dann nur einige Raketen runterholen, aber es wird definitiv mehr Treffer geben. Es wird zivile Opfer geben. Es wird größere Schäden geben. Und dann wird der Druck auf die israelische Regierung steigen, sehr schnell diese Angriffe zu unterbinden. Und die einzige Möglichkeit ist, im Grunde genommen, den ganzen Südlibanon klein zu bomben. Und das würde bedeuten, dass sämtliche Familien und Zivilisten, die dort wohnen, Kollateralschäden würden. Und die Israelis wissen das. Und die Hezbollah weiß es auch. Und die Hezbollah plant damit, dass die New York Times, der Spiegel und die Süddeutsche nur darauf warten, dass die Israelis sich verteidigen. Und dass dann die internationale öffentliche Meinung, wie kann man sowas verteidigen? Denn diesen Krieg kann Israel nicht gewinnen. Es kann diesen Krieg nur verlieren. Weil die Kriege werden heutzutage nicht militärisch entschieden, sondern die Kriege werden in der öffentlichen Sphäre entschieden. Weil da werden sie bewertet. Und Israel kann diesen Kampf nicht gewinnen. So, und deswegen ist das so ein Dilemma, da kann man nichts machen. Und das Problem ist, dass die Eskalationsspirale so weit dreht und die Hezbollah es so weit auf die Spitze treibt, dass Israel früher oder später angreifen muss. Sie haben jetzt schon die Tunnels rausgenommen aus der Gleichung und die Hezbollah-Tunnels zugemacht. Aber sie können immer nur versuchen, ein bisschen mehr Zeit auszukaufen, aber früher oder später wird's losgehen. Und das ist ein Fakt.